your engine.
Scharmützel, Regen und Unfälle, das sind die Schlagzeilen der ersten beiden Stunden beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Die ersten beiden Stunden beim großen Eifelmarathon sind schwer zu durchschauen, denn die Strategie spielt eine entscheidende Rolle und das bei einem Rennen, bei dem die Taktik eigentlich weitestgehend ausgeklammert werden soll, weil das Reglement so verschachtelt und so gleichschaltend ist, dass es weniger auf die Leistung der Teams als mehr als auf die Leistung der Fahrer ankommen soll. Gerade in der Startphase allerdings kommt es immer wieder vor, dass am Nürburgring auch die Karte Taktik gezogen wird. Vor allen Dingen von denjenigen Teams, die ein bisschen weiter hinten in der Startaufstellung stehen. Die nämlich versuchen, ihre GT3-Autos aus dem dichten Verkehr, aus dem dichten Handgemenge und den Pulks herauszuholen durch einen früher gelegten Boxenstopp und ihnen so buchstäblich saubere Luft zum Atmen zu verschaffen. Denn genau wie in der Formel 1, genau wie in der Sportwagen-Langstreckenszene, ist auch im GT3-Sport mit der doch recht ausgefeilten Aerodynamik mittlerweile die sogenannte Dirty Air ein Thema, also die Wirbelschleppen von den vorausfahrenden Fahrzeugen. Normalerweise fährt man in solch einem GT3-Auto 9 Runden am Stück. Das ist die ideale Stintlänge. Die wird natürlich beim Startturn um eine Runde verkürzt, weil man ja die große Einführungsrunde über Grand Prix-Kurs und Nordschleife auch schon mit absolvieren muss. Und dann gibt es diese gestaffelte Relationstabelle für die Standzeiten gekoppelt an die jeweils zurückgelegten Runden, um so sicherzustellen, dass sich eigentlich niemand über die Taktik, über die Strategie einen Vorteil reinholen kann. Na, bei einem Stopp nach der 6. Runde gilt in etwa die Faustformel, die reine Reparatur, also sprich Reifenwechsel und Nachtankzeit, dauert da genauso lange, wie die per Reglement festgeschriebene Standzeit sein muss. Es ergibt also frühestenfalls nach 6 Rennrunden Sinn, reinzukommen, um keine Zeit zu vertändeln. Und genau diese 6. Rennrunde ist für die Ersten, die von der Strategie getrieben werden und den ersten Turn nicht auf 8 Runden ausdehnen möchten. Denn auch gleich die Messlatte, wo an die Box gekommen wird. Die Strategie generell nicht so kompliziert wie beispielsweise bei einem Sportwagen-Langstreckenrennen. Und das gibt mir noch einmal schnell die Möglichkeit, überzuleiten zum vergangenen Wochenende. Denn da hat die Sportwagen-Langstreckenweltmeisterschaft ja in Spa-Francorchamps ihr 6-Stunden-Rennen bestritten mit einem fürwahr sensationellen Sieger, nämlich dem BMW aus der LMDH, also aus der Liga 1B, René Rast, einer der Fahrer mit diesem BMW V8 Hybrid, der eigentlich das schlechteste Auto in der ersten Liga der Sportwagen-Weltmeisterschaft ist. Trotzdem hat es in Spa-Francorchamps zu einem Sieg für den BMW V8 Hybrid gelangt. Und das erzähle ich genau deswegen jetzt in diesem Zusammenhang, weil dort die Strategie die mitentscheidende Rolle gespielt hat. Das WRT-Einsatzteam nämlich hat das Auto von René Rast, Sheldon van der Linde und Robin Freins bereits im ersten Turn früh an die Box geholt und dann mit einem kurzen Boxenstopp so abgefertigt, dass das Auto A aus dem Verkehr rausgekommen ist und B auch noch mit weniger Benzin an Bord als die Konkurrenz losgefahren ist. Und diese beiden Vorteile, freie Fahrt ohne Wirbelschleppen und leichtes Auto auf der Ardennenachterbahn, hat dafür gesorgt, dass René Rast, Robin Freins und Sheldon van der Linde im BMW schon früh Platz 1 okkupiert haben und dann, wie es im Fachjargon heißt, off-sequence gefahren sind. Also immer in einem anderen Boxenstopp-Intervall als die meisten anderen. Nur Toyota hat es mit einem anderen Hypercar auch genauso gemacht. Der allerdings war weit, weit hinter dem überlegenen René Rast, sodass Rast, Freins und Sheldon van der Linde im BMW gewonnen haben. Vor ihren Markenkollegen Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Fantor sowie Antonio Fuoco, Miguel Molina und Niklas Nielsen. Ein fürwahr überraschendes Ergebnis, denn den BMW hat keiner auf der Rechnung gehabt. Zeit und Grund genug, bei René Rast nachzufragen, wie es denn zu solch einer ungewöhnlichen Strategieentscheidung hat kommen können.
Ja,
Ihr habt Spa gewonnen dank einer riskanten, außergewöhnlichen Strategie. Wie genau habt ihr das orchestriert und was war der Sinn dahinter? Wann seid ihr reingekommen, warum und was war der größte Effekt? Clean Air oder halbleerer Tank oder was hat den Ausschlag gegeben letztlich?
Die Strategie, die lag eigentlich schon vor dem Rennen auf dem Tisch und es ging eigentlich nur noch darum, wer diese Strategie von den beiden Autos bekommt. Wir sind beide von Platz 10 und 11 losgefahren. Also Kevin Magnussen ist auf Platz 10 losgefahren und ich auf 11. Und dann hatte Kevin tatsächlich einen sehr, sehr guten Start, war auf 5. Und dann war es fürs Team eigentlich klar, dass er die sichere Variante bekommt, mit der er in die Punkte fährt. Und die riskante Variante, die hat mein Auto in dem Fall dann bekommen, weil wir ja, es nicht geschafft haben oder weil ich es nicht geschafft habe, von meiner Startposition wegzukommen. Also ich war dann nur 11. nach dem ersten Stint. Und die riskante Strategie hat einfach gesagt, okay, beim ersten Pitstop machen wir den Tank nicht komplett voll, sondern beispielsweise nur zur Hälfte. Dadurch stehen wir 10, 15 Sekunden weniger als der Rest. Und dadurch kommen wir dann einfach vor allen anderen raus. Das heißt, wir machen einfach einen kürzeren Pitstop und fahren dann einfach vor allen anderen wieder raus auf die Strecke und haben dadurch Clean Air. Das heißt, es ist keiner vor dir. Du kannst das volle Potenzial der Aero nutzen und hast zusätzlich noch ein leichteres Auto. Diese 20 Kilo oder was auch immer das ist, die bringen dann halt nochmal ein paar Zehntel oben drauf. Und so war es dann, dass ich dann im zweiten Stint, wo ich dann freie Fahrt hatte und ein bisschen weniger Benzin im Auto hatte, dass wir dann, glaube ich, eine gute Lücke auf den Führenden rausgefahren haben. Ich glaube, es waren dann irgendwo 12, 13, 14 Sekunden. Und das Gleiche hat dann der Sheldon nochmal gemacht. Hat dann nochmal 12, 13 Sekunden rausgefahren, sodass wir dann irgendwann wirklich in einer angenehmen Position waren und 20, 25 Sekunden Vorsprung hatten vor allen anderen. Und diese 15 Sekunden, die wir kürzer gestoppt hatten, haben wir schon wieder drin gehabt. Von dem her war das eigentlich der ganze Gedanke und das hat tatsächlich gut funktioniert. Wäre natürlich in die Hose gegangen, sage ich mal, wenn zu dem Zeitpunkt irgendwann ein Safety Car gekommen wäre, als wir gerade gestoppt haben und die anderen quasi off-sequence gewesen wären, dann wären wir nach hinten gefallen am Ende des Feldes. Aber das ist halt das Gamble, was du eingehst. Und in dem Fall hat es sich für uns ausgezahlt.
Wer trifft solche Entscheidungen? Wie werden solche Entscheidungen gefällt? Was denkt man als Rennfahrer, wenn man erstmals davon hört, dass man ja eigentlich eine unnatürliche Strategie fährt? Und denkt man dann, ach du meine Güte, wer kommt da drauf? Oder überlegt man, wie das funktionieren könnte?
Ja, die Strategie wird natürlich festgelegt von den Strategen im Team. Wir haben mehrere Leute, die sich damit auseinandersetzen, auch schon vor dem Wochenende verschiedene Szenarios auf dem Tisch liegen haben. Und dann wird im Laufe des Rennens, wie ich vorhin kurz erklärt habe, einfach entschieden, okay, wer kriegt die normale Strategie und wer kriegt die riskante Strategie. Und ich bin immer jemand, der sagt, wenn wir eh schon im Mittelfeld stehen, dann müssen wir auch was wagen. Und um was zu gewinnen, sage ich mal. Weil wenn du genau das machst, was der Rest macht, dann kommst du meistens nicht nach vorne, auch wenn du eine einigermaßen Pace hast, weil die anderen haben auch eine gute Pace. Sonst würden wir nicht im Mittelfeld stehen. Von dem her bin ich eigentlich immer jemand, der sowas befürwortet. Und auch schon oft dafür belohnt wurde. Von dem her freu ich mich immer, wenn ich eine riskante Strategie fahren darf.
Das Auto hat ja eine neue Nase bekommen für dieses Jahr, was angeblich die Straßenlage, das Fahrverhalten deutlich verbessern soll. War das auch mit einer der Gründe, warum man diese Strategie nehmen musste? Oder war es egal? Denn angeblich hat sie ja immer geheißen, im Verkehr sei die alte Nase das große Problem gewesen, aber in Clean Air eher nicht.
Also unser neues Evo-Kit hat jetzt nicht wirklich einen Ausschlag gegeben bei der Strategie. Wie du sagst, das Aero-Kit unter anderem soll dafür sorgen, dass wir im Verkehr ein bisschen weniger Aero-Wash haben, also dass wir Downforce verlieren. Das war letztes Jahr ein großes Problem bei uns, aber das ist immer noch ein großes Problem bei allen, nicht nur bei uns. Das hat man in Imola gesehen, wenn ein Auto von hinten, der Ferrari kam von hinten, war eine Sekunde schneller als ich und kam nicht vorbei. Also das ist nicht nur bei uns ein Problem, sondern bei allen anderen auch, aber mit dem neuen Aero-Kit mit der Evolution haben wir mit Sicherheit einen Step gemacht und können jetzt im Verkehr ein bisschen dichter auffahren. In der Eau Rouge zum Beispiel bin ich beim Ferrari relativ dicht rangekommen und bin Vollgas durchgefahren und habe danach den 83er Ferrari überholt. Und das wäre letztes Jahr mit Sicherheit nicht gegangen. Von dem her hat es natürlich schon was gebracht. Aber die Strategie hat das jetzt nicht wirklich beeinflusst.
Bosch Motorsport spielt, genau wie beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, auch in der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft eine ganz entscheidende Rolle. Bosch Motorsport liefert unter anderem das Einheitshybridsystem für die gesamte LMDH-Kategorie, also für die Liga 1B innerhalb der Hypercar-Kategorie. Da gibt es ja einmal die reinrassigen Sportprototypen, die reinrassigen Hypercars von Toyota, von Peugeot, von Ferrari und von Alpine. Und auf der anderen Seite dann diese LMDH-Autos, die Kit-Cars quasi, die mit LMP2 Kundensport-Chassis sowie eigenen Motoren und Einheitshybrid von Bosch Motorsport ausgerüstet werden. Michael Stams von Bosch Motorsport hat deswegen den direkten Vergleich zwischen dem jetzt gerade tobenden 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife und dem Geschehen bei den 6 Stunden von Spa und auch später bei den 24 Stunden von Le Mans. Einer eurer Partner von Bosch Motorsport beim 24-Stunden-Rennen, womöglich einer der wichtigsten, ist BMW mit dem neuen Publikumsliebling, mit dem als April-Scherz geborenen, aber dann in die Tat umgesetzten Kombi, der dort fährt, mit dem ihr von Anfang an eine komplette Lösung, ein Electronic Package, wie ihr das sagt, aufgelegt habt. BMW kennt ihr ja auch von anderen Rennserien. Ihr seid ja auch Ausrüster in der WEC, also der Sportwagen-Langstreckenmeisterschaft. Da hat am Wochenende ja ein denkwürdiges Rennen stattgefunden, wo BMW in Spa seinen ersten Sieg geholt hat, aufgrund einer strategischen Meisterleistung. Man hat dort ein Auto, nämlich das vom späteren Sieger René Rast, nicht ganz vollgetankt und hat es dann mit leerem Tank erstens durch eine kürzere Standzeit und b durch Fahren in freier Luft statt in Luftnachlaufströmungen der Vorderleute so schnell fahren lassen können, dass der den entscheidenden Vorsprung hat rausarbeiten können. Das ging natürlich deswegen, weil man entsprechend wahrscheinlich die Strategiedaten richtig ausgewählt hat. Das ist der eine Aspekt der Datenauswertung, schätze ich einmal. Strategie damit festzulegen und Strategie auch entsprechend flexibel anzuwenden, wenn man merkt, es könnte Plan A, B oder C funktionieren. Auch dazu wird wahrscheinlich euer Datenstamm genutzt werden.
Genau, auch dazu nutzt man die Daten und die Analyse-Tools, vor allen Dingen, die sich die Teams dann basierend darauf entwickelt haben. Da laufen recht komplexe Skripte, da werden Umweltbedingungen betrachtet. Die größeren Teams haben Wetterverantwortliche dabei, Rennstrategen dabei, Softwarelösungen für die Rennstrategie, da man ja auch berücksichtigen muss, was die anderen Teams machen. Wir haben ja gesehen, wie du eben völlig also richtig zusammengefasst hast, BMW hat eine andere Strategie gewählt. Wir haben auch gleich am Anfang gesehen, dass auch andere Hersteller früh einen Boxenstopp angestrebt haben, um dann länger frei fahren zu können. Diese Dinge sind komplex und die können nur entschieden werden anhand der Daten, die man von seinem eigenen Fahrzeug oder den Fahrzeugen, aber auch denen des Wettbewerbers übereinander legt und dann die richtigen Entscheidungen trifft und dann noch das Quäntchen Glück dazu hat.
Aus der reinen strategischen und vor allen Dingen der gesammelten Datenmenge Sicht heraus, was ist komplexer? Ein 6-Stunden-Rennen der Sportwagen-Langstrecken-WM mit Hybrideinfluss, wie ihr ihn ja habt, in sowohl der Hypercar als auch der LMDH, mit verschiedenen Klassen, mit zwar kürzeren Distanzen, aber technisch aufwendigeren Autos. Oder ein GT3-Rennen auf der längsten Rennstrecke, der härtesten Rennstrecke der Welt. Wo gibt es tatsächlich mehr Daten, die ihr im Modem habt und verarbeiten müsst und auch mehr Daten, die dann aus der Cloud wieder abgerufen werden müssen und von den Ingenieuren ausgewertet werden müssen?
Da vermag ich kein Urteil im Namen der Hersteller zu sprechen. Aus meiner Sicht ist die Planung, die strategische Planung und die fortlaufende Planung eines 24-Stunden-Rennens deutlich anspruchsvoller. Die Nacht kommt dazu, die langsamen Fahrzeuge kommen dazu, die Witterungsbedingungen kommen dazu, die verfügbaren Reifensätze. Das ist in einem 6-Stunden-Rennen, wie es jetzt in Spa war, ohne irgendjemanden da eine Meisterleistung absprechen zu wollen, es war aber kontinuierlich trocken, dann doch etwas überschaubarer bezüglich der ganzen Komplexität und der Einflüsse, die auf das Rennen genommen werden können.
Da Damit kehren wir schnell wieder zurück auf die Nordschleife des Nürburgrings, denn da geht es richtig hoch her. Nach 2 Stunden fängt es an zu regnen und es hagelt so richtig viele Unfälle und Zwischenfälle an der Spitze des großen GT3-Feldes. Aber wo wir gerade noch mal beim Thema Le Mans, WEC, 6-Stunden-Rennen Spa waren, schalten wir auch gleich einmal hoch zum Hatzenbach-Plateau zur Toyota GR Experience. Denn von dort gibt es spannende Nachrichten über Toyota und die 24 Stunden von Le Mans. Es wird bei den 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr erstmals Demo-Runden vom neuen Toyota-Sport-Prototypen mit Wasserstoffantrieb geben. Das ist ein spektakuläres Projekt, das wir in der Zeitschrift Pitwalk bereits vor 2 Jahren ausgiebig geschildert haben. Jetzt geht dieses Projekt den nächsten Schritt. Da geht es nicht um die Brennstoffzelle, also nicht um einen Elektromotor, der von Wasserstoff betrieben wird, sondern um einen richtigen Verbrennungsmotor nach altem Schrot und Korn. Nur in dessen Zylindern wird dann kein Benzin verbrannt, sondern Wasserstoff. Mit genau diesem Auto wird Toyota im Rahmenprogramm der 24 Stunden von Le Mans seine ersten Demo-Runden zeigen. Im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Da steht ganz genau drauf, was es damit auf sich hat und auch warum es Verzögerungen gegeben hat und wie es mit dem Projekt nun weitergehen wird. Genauso wie es dort auch eine Enthüllung gibt zum Thema GT3-Rennsport. Und der wird ja auch wieder relevant werden für die Nürburgring-Nordschleife. Aber oben auf dem Hatzenbach-Plateau live in der Toyota GR Experience, da schauen Sie nicht nur auf die große GT3-Klasse, sondern auch auf die GT4 und sogar auf die seriennahe Kategorie. Uwe Kleen, der Teamchef von Ring Racing, ist bei uns für ein schnelles Update.
Wie sind denn die Qualifikationstrainings und wie ist das Warm-up aus eurer Sicht gelaufen? Wo reiht ihr euch jetzt ein in die Hackordnung in eurer Klasse?
Hallo Norbert, ja, zum Qualifying ist alles gut gegangen. Wir haben uns ein bisschen verzockt mit den Strategien. Wir waren mit dem GT4 auf einer guten, schnellen Runde. Dann war aber leider gelb auf der dritten Höhe. Somit haben wir die Zeiten, die wir fahren konnten, nicht zeigen können. Im Regen haben wir dann relativ früh aufgehört, weil es einfach zu nass wurde und zu kalt. Also wir haben nicht eine Schramme am Auto.
Und ich meine damit nicht nur die GT4, sondern auch die seriennahe Kategorie, die ja doch relativ weit entfernt ist von allem, was man so mitbekommt. Was muss man bei den seriennahen Autos beachten?
Also bei den seriennahen Autos ist es halt so, dass wir da auch die Reifen, dieselben Regenreifen fahren wie beim GT4. Die kriegen wir beim VT2 ganz schwer ins Arbeiten. Aber es funktioniert halt. Du musst dann bei dem Serienauto, ist halt der Unterschied, dass du die Serientraktionskontrolle hast, das Serien-ABS, das relativ schnell überfordert ist. Du kannst die TC nicht wirklich nutzen, weil die viel, viel zu viel regelt. Und dann ist es schon ein ziemlicher Joker. Aber das VT2-Auto war teilweise schneller als das GT4-Auto in Sektoren, weil es einfach dann auch durch die Bremsen so einfach zu nutzen ist.
Zuletzt hast du uns ja erklärt, dass es noch beim Thema BOP vielleicht Nachschärfungen gibt und dass man auch entsprechend die Taktik an die BOP so ein bisschen anpassen muss, sprich immer Vollgas wegen Schwierigkeiten beim Überholen. Gab es bei der BOP in der GT4 noch Änderungen? Und was nehmt ihr jetzt auf den letzten Drücker mit ins Rennen? Wie werdet ihr das Rennen angehen? Stichwort Race Execution.
Wir haben schwer drüber gekämpft, aber leider gab es keine BOP-Änderung mehr. Das Problem ist, wenn du nach vorne guckst in die GT4, dann sind da 4 BMWs vorneweg. Die werden gleich vorne wegblasen. Wir können nur den ersten Verkehr nutzen, um uns wirklich nach vorne zu kämpfen. Und da wir, wie gerade gesagt, im Zeittraining die beste Zeit verhauen haben wegen der Gelbphase Düttinger Höhe, sind wir relativ weit weg von der Spitze in der GT4. Wir werden direkt volle Attacke machen. Dasselbe ist bei den VT2s. Da sind wir aber mit dem einen Auto sind wir auf P2 in der Klasse. Das heißt, auch da werden wir gleich voll Attacke, aber es gab leider keine Änderung mehr. Das heißt, wir müssen gleich alles auf den Tisch legen, was wir haben und einfach nach vorne fahren.
Mit der GT4 beschäftigen wir uns dann später. Jetzt steigen wir allerdings direkt ein ins Geschehen an der absoluten Spitze. Marco Marpelli nämlich übernimmt beim Start vom 24-Stunden-Rennen heute Nachmittag um 15 Uhr zunächst einmal Platz 1 von seinem Abt-Teamkollegen Mirko Bortolotti. Bortolotti startet in jenem Auto, das Luca Engstler für das Abt-Team auf die Pole-Position gestellt hat. Marco Marpelli, der Lamborghini-Werksfahrer, ist allerdings schneller auf dem Gas und zwar so schnell, dass dass er dafür wegen Frühstarts gebüßt werden wird. Er muss bei seinem ersten Boxenstopp 32 Strafsekunden absetzen. Deswegen führt Marco Mappelli zwar zunächst einmal vor Bortolotti und dann vor Dani Junquerella aus Spanien, dem Teamkollegen von Max Verstappen. Doch das ist eine Pyrrhus-Führung, die bereits beim ersten Boxenstopp in Rauch aufgehen wird. Apropos in Rauch aufgehen, das tut auch der linke Hinterreifen von Bortolotti nach einer Berührung mit Dani Junquerella. Junquerella, ausgangs der zweiten Kurve, ausgangs des Haukhakens, fädelt Junquerella ein am Hinterrad von Mirko Bortolotti und dessen Reifen platzt in der NGK-Schikane. Bortolotti kann gerade eben noch durch den Verkehr in die Boxengasse hineintorkeln, fällt dort allerdings wegen des Reifenschadens und Wechselns bis auf Platz 52 zurück. Bei Abt bricht das große Wehklagen aus. Martin Tomczyk, der scheidende Sportchef, jammert gar kläglich vor Live-Kameras. Daniel Junquerella müsse unbedingt bestraft gehören für das ach so unfaire Einsteigen. Erstaunliche Worte von Martin Tomczyk für eine leichte Berührung im Startgetümmel. Junquerella rückt sie dann auch gleich einmal in seine Analyse des Startturns gerade.
I had a really good start. Actually, car felt... Yeah, ready. Warm-up was good, so I was ready to fight my way forward at the start. I had a really good start, that's why, you know, I thought it's time to be a bit more aggressive. But once I overtook the Audi, to be fair, at the line, I just, you know, I wanted to stay patient behind the Lambos. And turn two, I was just on the inside, not really trying to go for a move, and he cut back a bit. And I mean, we had the slightest of contacts. I didn't even really feel much. So yeah, I feel sorry for them that they had a puncture with that. Yeah, that's racing, you know. Sometimes it's just a bit unfortunate. I don't think I was in the wrong place. I don't think I did anything wrong. I don't think he did anything wrong. It's just unfortunate. But yeah, for us, all going good. So looking forward to a long race ahead.
Nach dem guten Start hätte er eigentlich nur an den Audi vorbeifahren wollen und dann hinter den Lamborghini geduldig bleiben. Der Lamborghini-Fahrer Bortolotti hätte ein bisschen in seine Spur gelenkt. Es täte ihm leid, dass es zur Berührung gekommen sei. Doch weder er noch Bortolotti hätten dort einen Fehler gemacht und es sei weder des einen noch des anderen schuld gewesen, sondern einfach nur ein Rennunfall. Abt jedenfalls nach der Berührung mit Reifenschaden sowie nach dem Frühstart bereits vor den ersten Boxenstopps aus dem Spitzengeschehen rausgerissen. Man holt Marco Mappelli wegen der Strafzeit eine Runde früher rein als alle anderen. Mappelli führt zunächst bis zu den ersten Überrundungen vor Max Paul, der einen sensationellen Startturn im Lamborghini Evo aus dem Team von Franz Conrad fährt, und vor Kevin Estre, der sich Junquerella gekauft hat. Junquerella hält sich in diesem D-Zug. Es gibt dann eine Berührung, nach deren Verlauf Junquerella hinter Maxi Paul und Kevin Estre zurückfällt. Kevin Estre fährt das Manöver der ersten Stunde. Als Paul im engen Verkehr etwas zögerlich beim Überrunden agiert, da ringt Kevin Estre ihm in der Eiskurve raffiniert im dichten Verkehr nieder. Bortolotti in Runde 6 kommt früh rein, genauso wie auch Christopher Mies. Mappelli in Runde 7 wird ebenfalls frühzeitig an die Box geholt und auch Thomas Neubauer im einzigen Ferrari wird aus dem Pulk rausgezogen und deswegen früh abgefertigt. Mit diesen drei Off-Sequence befindlichen Autos verrutscht jeweils das Bild an der Spitze in den ersten Stunden je nach Boxenstopp-Sequenz. Maximilian Paul holt sich Kevin Estre kurz vor dessen Boxenstopp auf der ersten Position. Maro Engel fährt eine ganz starke Startphase, reduziert seinen Verlust und findet fast schon Anschluss an die erste Spitzengruppe in seinem Startturn hinein. Das war die erklärte Aufgabenstellung von Maro Engel nach dem Crash im Qualifying 2, wonach man nicht in Q3 mitfahren konnte. Im ersten Turn und im zweiten Turn gibt es dann einen faszinierenden Dreikampf zwischen Paul im Lamborghini, Estre im Porsche und, solange er noch dabei gewesen ist, auch Mappelli im Lamborghini. Auffällig ist, der Porsche mit Kevin Estre ist in den Kurven deutlich schneller. Paul und auch Mappelli, solange er mitgemischt hat, auf den Geraden dagegen unwiderstehlich. Kevin Estre muss sich deswegen richtig lang machen in den Kurven, um gegen Paul anstinken zu können. Und der kann auf den Geraden immer einfach wieder an ihm vorbeifahren. Olaf Manthey verfolgt das Geschehen oben aus der Lounge seines Teams, das er ja mittlerweile nicht mehr führt. Und Olaf Manthey kennt den Grund dafür, warum Kevin Estre auf den Geraden langsamer ist als Paul im Lamborghini.
Der Lamborghini ist von der Leistung her besser eingestuft. Das sieht man ja auch, wenn es vom Bergwerk hoch ins Kesselchen geht. Also er ist in den Beschleunigungsphasen stärker eigentlich als alle anderen Autos. Daran liegt's.
Felipe Fernández Lasa scheidet wegen eines Benzinpumpenproblems schon früh aus. Thomas Neubauer führt im Ferrari vor Christopher Mies und vor Niki Thiem, die allesamt früh in die Box gekommen sind. Thomas Breining übernimmt nach den nächsten Boxenstopps die Führung vor Christian Engelhardt. Breining im Auto von Kevin Estre unterwegs. Engelhardt hat von Maximilian Paul den Konrad Lamborghini übernommen. Dann gibt es einen happigen Abflug hinterm Schwedenkreuz von Dominik Vogel im Audi R8 des Teams von Ex-Fußballstar Max Kruse. Dem ist nach einer Stunde und 40 Minuten ein Reifenschaden hinten rechts zum Verhängnis geworden. Und kaum ist die Code-60-Phase aufgehoben, setzt Regen ein. Thierry Vermeulen gerät mit dem rechten Hinterrad bei einer Überrundung auf die bereits feuchte Wiese und baut deswegen einen harten Unfall, sodass gleich die nächste Code-60-Phase kommt. Und wenig später verfängt sich der einzige siegverdächtige Audi, verfängt sich das Auto aus dem Scherer PHX-Team mit Ben Green am Steuer beim Überrunden am Heck eines Vordermannes. Das Auto danach mit abgerissenem linken Vorderrad in langsamer Fahrt zurück an die Box. Und damit ist der Wagen von Christopher Haase, von Alexander Sims und Ben Green ebenfalls draußen. Als es in den Abend hineingeht, verrutscht immer noch jeweils das Tableau, je nachdem, ob die erste oder die zweite Gruppe jeweils zu den Boxenstopps eingerückt ist. Max Verstappen hat nach dem Startturn von Daniel Junkadella übernommen. Und Max Verstappen ist einige Male auch am Rand eines Abfluges unterwegs. Er kann allerdings sowohl Thomas Breining als auch Maximilian Engelhardt niederringen. Und kurz vor 18 Uhr liegt Max Verstappen boxenstoppbereinigt auf Platz 1 vor Thomas Breining. So viel vom ersten Update vom 24-Stunden-Rennen von der Nordschleife. Wir hören uns bald wieder mit der Zusammenfassung und der Analyse der nächsten Ereignisse. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.